Der Humorist Karl Valentin hat einmal augenzwinkernd gesagt, früher war die Zukunft auch besser. Und ich finde, das ist eine hintergründige Art, die Tatsache aufs Korn zu nehmen, dass unsere Wahrnehmung offenbar durchaus nicht objektiv funktioniert. Da gibt es eine bemerkenswerte Statistik, die das schön verdeutlicht. Um die Jahrtausendwende haben 19% der Anhänger des damaligen amerikanischen Präsidenten Bill Clinton das Gefühl gehabt, dass das Leben in der Gegenwart schlechter sei als vor 50 Jahren. Und kaum 20 Jahre später sind sage und schreibe 85% der Anhänger von Donald Trump der Ansicht, dass das genauso sei. Also, man kann sagen, die Bewertung der Vergangenheit hatte sich innerhalb von weniger als einer Generation um 450% verbessert. Aus unserem Interview eben lernen wir aber auch, man kann Wahrnehmung auch ganz bewusst lenken, indem wir auf sinnstiftende Aspekte unseres Lebens schauen und dadurch Hoffnungskraft für eine bessere Zukunft schöpfen. Die krebskranke Mutter, die dort angesprochen wird, weiß, dass sie von ihren Kindern gebraucht wird. Sie hat also eine Aufgabe im Leben und das aktiviert ihre Lebenskräfte. Und das lässt mich hoffen, dass wir auch in unserem erweiterten Umfeld gleichsam Hoffnungskräfte gegen die Krebszellen des gesellschaftlichen Niedergangs aktivieren können. Gegen so eine fatalistische, resignative Stimmung, wo man sich gegenwärtig, je nach politischer Überzeugung, entweder überall von Nazis umzingelt fühlt oder aber entnervt sagt, ich wähle seit 20 Jahren verzweifelt CDU, aber die haben im Wahlkampf stets rechts geblinkt und sind dann links abgebogen. Wir in der Kirche müssten doch eigentlich zuversichtlicher sein als das. Unsere DNA sieht doch vor, dass das Kraftwerk Glaube gleichsam Liebe und Hoffnung als Abwärme hervorbringt. Wir leben von einer Botschaft der Hoffnung. Wir sind auf Solidarität mit dem Mitmenschen und Hoffnung für die Welt gleichsam gepolt. Von wem, wenn nicht von uns, könnte ein Momentum ausgehen, das auch in unsere Gesellschaft ausstrahlt? Und darum ist das Thema heute, wie können wir wieder eine GmbH werden, eine Gemeinschaft mit einer begründeten Hoffnung? Wie können wir auch andere mitreißen dabei? Grund dazu gibt es durchaus. Vieles ist durchaus besser geworden, wenn man nüchtern das Zahlenmaterial sichtet. Schauen wir uns allein die Lebenserwartung an. Nicht? Jede Woche verlängert sich unser Leben um ein Wochenende, sagt der niederländische Altersforscher Rudi Westendorp. In jeder Dekade steigt die Lebenserwartung um 2 bis 3 Jahre. Zur Reformationszeit hätte ich Luther die Hand schütteln dürfen, vermutlich aber auch nicht, denn zumindest statistisch wäre ich schon seit 12 Jahren tot. Das Durchschnittsalter betrug nämlich damals 39. 1900 waren es dann immerhin schon 46 Jahre. Aber dann ein rasanter Sprung bis 1950, 69 Jahre alt wurde Max Mustermann da. Dass es heute über 80 sind, das hätten sich Luther und seine Freunde niemals träumen lassen. Das hätten sie für Nachrichten aus einem Paralleluniversum gehalten. Anderes Thema, nehmen wir den Zustand des Waldes. Als ich Grundschüler war, da dachte ich, dass der saure Regen und der Borkenkäfer unseren Wald schneller um die Ecke bringen, als ich meine Hausaufgaben fertig habe. Pustekuchen. Unser Wald ist seit 1970 um die Größe Jamaikas gewachsen. Ist leider nicht so warm, aber 10.000 Quadratmeter mehr Wald. Richtig schlecht ging es dagegen unserem Wald vor 200 Jahren, wo Holz die wichtigste Energiequelle war und auch der dominierende Baustoffe, denn Steinhäuser, die gab es nur für Reiche. Apropos arm und reich. Auch die Armutsbekämpfung in der Welt ist eigentlich recht erfolgreich. 1970 lebten 2,2 Milliarden Menschen in extremer Armut. Das hieß per Definition von weniger als $1,90 pro Tag. Diese Zahl ist inzwischen unter 1 Milliarde gesunken. Und noch eklatanter stellt sich die Verbesserung im Vergleich zu vor 200 Jahren dar. Damals lebten 90% der Welt in Armut. 2011 waren es noch 14%. Und die Weltbank ist optimistisch, dass diese absolute Armut bis 2030 möglicherweise beseitigt ist. Das sind gute Nachrichten. So könnte man jetzt weitermachen. Vieles ist besser geworden. Wir haben weniger Kriminalität und Verkehrstote in Deutschland, auch wenn es die Medien anders erscheinen lassen. AIDS ist auf dem Rückzug. Wir haben bessere Zähne, bessere Gewässerqualität, mehr Wohnfläche. Die Kinderarbeit ist weltweit gesunken. Die Kindersterblichkeit hat sich seit 1970 halbiert. Viele Dinge, die Grund zur Freude und zur Dankbarkeit sind, die Hoffnung machen können. Tun Sie es? Ich weiß nicht. Entscheiden Sie selbst. Ich finde ja, gute Nachrichten beschwingen und machen Hoffnung, dass es aufwärts geht. Aber nachhaltiger noch wirkt nach meinem Empfinden die Begegnung mit Menschen, die uns als Hoffnungsträger begegnen. Menschen, die was in sich tragen, was eine bessere Zukunft verheißt. Da springt etwas über. Denken wir an Martin Luther King mit seiner berühmten I have a dream Rede. Oder an den britischen Parlamentsabgeordneten William Wilberforce, der mit seinem politischen Lebenswerk quasi im Alleingang die Sklaverei in den britischen Kolonien abgeschafft hat. Oder in neuerer Zeit der damalige US-Präsident Jimmy Carter, der durch die Gründung einer Stiftung zu einer Art modernem Siegfried geworden ist, einem Drachentöter. Denn er hat im Ruhestand den Kampf gegen ein wahres Ungeheuer aufgenommen. Gegen den Guinea-Wurm, der sich seit Jahrtausenden durch menschliche Eingeweide frisst. Selbst bei ägyptischen Mumien hat man den schon gefunden. Der über 1 Meter lange Wurm, den man sich vor allem durch schlechtes Trinkwasser einfängt, hatte noch in den 80er Jahren etwa 3,5 Millionen Menschen mit furchtbaren Schmerzen malträtiert. Dank Jimmy Carter gibt es heute weltweit nur noch 20 bis 30 Fälle. Wer Hoffnungsträger ist, muss selbst Hoffnung auf Besserung in sich tragen. Viele dieser Leute, von denen hier die Rede ist und die Großes angestoßen haben, waren von einer Hoffnung angetrieben, die wenig mit der Zeit zu tun hatte, in der sie lebten. Im Gegenteil, ihre Gegenwart war eher von Hoffnungslosigkeit, Schicksalsergebenheit oder auch Gedankenlosigkeit geprägt. Umso bemerkenswerter, dass dort einige rausstachen. Im Alten Testament, das die Geschichte Israels mit seinem Gott beschreibt, gibt es eine besonders dunkle Epoche, die Zeit des sogenannten babylonischen Exils. Und wenn die Babylonier irgendwo einmarschierten, sorgten sie nach der Invasion für den Bestand der neuen Ordnung, indem sie die Oberschicht eines Landes deportierten, um dessen Selbstorganisation zu zerstören. Zugleich etablierte man neue Eliten durch babylonische Staatsbeamte, die dort angesiedelt wurden. Und genau das ist auch in Israel passiert. Und diesen Exilierten, also die, die raus mussten aus dem Land, denen schreibt der Prophet Jeremia einen Brief. Mutmaßlich einer Gruppe von Menschen, die alles verloren haben. Ihre Heimat, ihre Verwandtschaft, auch den Glauben. Und Jeremia schreibt keine Durchhalteparolen, sondern er hat ein Wort von Gott für sie. Er schreibt in Jeremia 29, setzt euch ein für den Frieden und das Wohlergehen Babels, wohin ich euch als Verbannte geschickt habe. Betet für das Wohlergehen der Stadt, denn wenn die Stadt, in der ihr gefangen gehalten werdet, Frieden hat, dann habt auch ihr Frieden. Und Jeremia vermittelt seinen Landsleuten nun, dass sie nicht durch ein blindes Schicksal in diese Situation geraten sind. Sie sind nicht einfach so Spielball von Weltmächten, die halt mit dem Zwergstaat Israel machen, was sie wollen. Sie sind vielmehr Boten des allmächtigen Gottes, der ihnen einen Auftrag gibt. Setzt euch für Frieden in Babel ein, wohin Gott euch gesandt hat. Zwar wurdet ihr gewaltsam von einer imperialistischen Weltmacht verschleppt, aber dahinter steht ein Größerer, der die Geschicke und die Geschichte dieser Welt lenkt. Ihr seid jetzt nicht nur aus Verlegenheit dort, also macht was draus. Und das ändert die Situation, nicht? Gott führt hier Regie. Hoffnung entsteht, wenn man weiß, dass die Richtigen, der Richtige, an den Schalthebeln sitzt. Man kann das an jedem abstiegsbedrohten Fußballverein beobachten, nicht? Wenn dann der richtige Trainer kommt, dann kommt plötzlich wieder Hoffnung auf, unabhängig vom Tabellenstand. Der kann das schaffen, sagt man dann. Mit dem ist das möglich. Hoffnung kehrt ein. Die Deportierten da in Babylonien, die können nach Jeremias Zusagen nun mit Recht davon ausgehen, dass da einer ist, der alles im Griff hat. Gott weiß, was er tut, wenn er Menschen in eine für sie unvorhersehbare Zukunft schickt. Er ist Herr der Geschichte, ja, auch unserer Geschichte. Aber was ist eigentlich mit Jeremia? Der war ja in Israel verblieben. Er wurde offenbar nicht zu diesen Führungseliten gezählt, galt als nicht systemrelevant. Das ist schon lustig, ne? Heute, 2600 Jahre später, ist er ironischerweise einer der wenigen aus dieser Zeit, von dem wir noch wissen, was er dachte und was er getan hat. Also was hat er gemacht? Er hat Botschaften empfangen, die ihn zum Hoffnungsträger machten, aus gutem Grund und auf gutem Grund. Da spielt nämlich ein merkwürdiger Immobilienkauf eine Rolle. Hören Sie selbst, ich lese beim Propheten Jeremia im 32. Kapitel. Da heißt es, die folgende Botschaft des Herrn erhielt Jeremia im 10. Jahr der Herrschaft König Zedekias von Juda. Die hatten noch so einen Rumpfkönig, der durfte weiter regieren als Marionette der Babylonier. Es war zugleich das 18. Jahr der Herrschaft des Königs Nebukadnezar. Damals belagerte das Heer des babylonischen Königs Nebukadnezar die Stadt Jerusalem. Jeremia wurde auf Befehl König Zedekias im Wachhof des Königspalasts gefangen gehalten. Warum? Man beschuldigte ihn, du gibst vor, ein Prophet des Herrn zu sein und behauptest immer, so spricht der Herr, ich gebe diese Stadt in die Gewalt des Königs von Babel, er soll sie erobern. Ihr könnt gegen die Babylonier nicht siegen, egal wie sehr ihr kämpft. Das alles soll der Herr gesprochen haben. Nicht? Man findet seine Botschaft ein bisschen zu negativ. Da sagt Jeremia, der Herr schickte mir eine Botschaft. Er sprach, dein Vetter Hanamel, der Sohn Schallums, wird demnächst zu dir kommen und dich auffordern, kauf von mir den Acker, der bei Anatot liegt. Nach dem Gesetz hast du das Vorkaufsrecht, du bist deshalb zum Kauf verpflichtet. Tatsächlich kam mein Vetter Hanamel zu mir in den Wachhof. Es war genauso, wie der Herr es angekündigt hatte. Er sagte, kauf doch meinen Acker, der bei Anatot im Gebiet des Stammes Benjamins liegt. Nach dem Gesetz hast du sowohl das Besitzrecht als auch das Vorkaufsrecht. Bitte kauf ihn doch. Da verstand ich, dass das ein Befehl des Herrn war. Deshalb kaufte ich meinem Vetter Hanamel den Acker in Anatot ab. Als Kaufpreis gab ich ihm 17 Silberschekel. Ich unterzeichnete den Kaufvertrag und übergab sie Baruch, dem Sohn Nerias und Enkel Massachseas. Ich kenne die auch nicht, aber ich lese das hier. Danach erteilte ich Baruch vor den Ohren aller den Auftrag, der Herr, der Allmächtige, der Gott Israel spricht, nimm diese beiden Urkunden, den versiegelten Kaufvertrag und die unversiegelte Abschrift und lege sie in einen Tonkrug, damit sie lange Zeit erhalten bleiben. Denn der Herr, der Allmächtige, der Gott Israel spricht, in diesem Land sollen künftig wieder Häuser, Weinberge und Äcker gekauft werden. Und Jeremia betete zu Gott, du siehst ja, wie die Belagerungsrampen der Feinde schon bis an die Stadtmauern reichen. Nicht mehr lange und sie werden die Stadt eingenommen haben. Sie ist dem Schwert der Babylonier, die gegen sie kämpfen, rettungslos ausgeliefert. Hunger und Pest tun ein Übriges. Ja, alles, was du uns angedroht hast, ist eingetroffen, du siehst es ja selbst. Und trotzdem, allmächtiger Herr, obwohl die Stadt doch schon bald in den Händen der Babylonier ist, hast du mir befohlen, diesen Acker vor Zeugen zu kaufen. Daraufhin erhielt Jeremia folgende Botschaft des Herrn. Ich bin der Herr, der Gott aller Völker der Welt. Sollte mir irgendetwas unmöglich sein? Deshalb spricht der Herr Folgendes. Ja, ich liefere diese Stadt dem babylonischen Heer und ihrem König Nebukadnezar aus. Er soll sie erobern. Die Babylonier, die bisher noch die Stadt belagern, werden in die Stadt einfallen und sie in Brand setzen. Sie soll bis auf die Grundmauer niedergebrannt werden, mitsamt den Häusern, auf deren Dächern dem Baal Rauchopfer dargebracht wurden. Auch anderen Göttern wurde geopfert. Es wurden Trankopfer ausgegossen, um mich zum Zorn zu reizen. Der Herr, der Gott Israels, hat aber dennoch auch anderes über diese Stadt zu sagen. Ich sammle mein Volk aus allen Ländern, in die ich sie in meinem Zorn, meiner Erbitterung und meiner gewaltigen Wut gejagt habe. Ich will sie hier an diesen Ort zurückbringen und sie sollen sicher und in Frieden leben. Sie werden mein Volk sein und ich werde ihr Gott sein. Sie werden ihr ganzes Denken und Handeln auf ein Ziel ausrichten, mich zu fürchten und mir zur Ehre zu leben. Dann wird es ihnen und ihren Nachkommen gut gehen. Ich will einen Bund mit ihnen schließen, der für alle Zeiten gilt. Mein Wort will ich ihnen geben, dass ich mich nie wieder von ihnen abwenden werde, sondern ihnen immer Gutes tun will. Dann sollen wieder Äcker gekauft werden in diesem Land, denn ich will ihr Geschick wieder zum Guten wenden. Ich, der Herr, habe gesprochen. Was ist die Situation? Die Belagerungsrampen des Feindes stehen schon an der Stadtmauer. Innen tobte die Pest und die Leute verhungerten. Es ist, wie man so schön sagt, 5:12. Die Grundstimmung dürfte unzweifelhaft absolute Hoffnungslosigkeit gewesen sein. Und in dieser Situation kauft Jeremia ein Grundstück, einen Acker. Warren Buffett wäre stolz auf ihn gewesen. Er sagt ja immer, man soll kaufen, wenn die Kanonen donnern. Warum macht er das? Nicht aus Spekulationslust, sondern er soll, wie man so schön sagt, ein Zeichen setzen. Und was für ein Zeichen ist das? Wer ein Grundstück kauft, der rechnet mit einer Zukunft. Sonst macht das keinen Sinn. Mit einer Zukunft nämlich in geordneten Verhältnissen, wo so ein Kauf eine Bedeutung hat, nicht? Wo er rechtlich abgesichert ist. Und er rechnet mit einer Zukunft, wo dieses Grundstück auch eine Funktion hat, eine Aufgabe erfüllt. Jemand bewirtschaftet es, er treibt Ackerbau oder Viehzucht oder was auch immer da drauf, baut ein Haus. Das setzt voraus, dass der Käufer dann aber auch lebt. Das ist ein ziemlich großer Wetteinsatz angesichts einer Lage, wo man damit rechnen muss, dass kein Stein auf dem anderen bleibt. Dass die Regierung, die Währung und das bestehende Recht in kürzester Zeit Makulatur sein werden. Vom eigenen Leben ganz zu schweigen. Wer so etwas in einer solchen Situation tut, der ist entweder verrückt oder er weiß mehr als alle anderen. An der Börse würde man sagen, hier setzt jemand eine extrem hohe Summe auf steigende Kurse, ohne dass es nachrichtentechnisch einen Anhalt dafür gibt. Da steht schnell der Verdacht des Insiderhandels im Raum. Und in der Tat, Jeremia hat Insider-Informationen. Gott selbst hatte sie ihm nämlich gegeben. Der Herr, der Allmächtige, der Gott Israel spricht, in diesem Land sollen künftig wieder Häuser, Weinberge und Äcker gekauft werden. Das wird nicht sofort geschehen. Zunächst werdet ihr ernten, was ihr gesät habt. Dieses Land wird zerstört, weil nämlich der Same eures Unglauben aufgeht. Ihr habt euch auf die falschen Sicherheiten verlassen und das rächt sich jetzt. Aber das ist nicht die ganze Geschichte. Ich werde euch der Zerstörungsmacht dieser Geschehnisse nicht überlassen, sagt Gott. Es wird eine Epoche des Friedens kommen. Und diese Zwischenzeit, die ist nicht umsonst. Die wird euch läutern und euch neu auf das Wesentliche, nämlich auf euren Schöpfer ausrichten. Gott gibt Jeremia einen Ausblick auf das Kommende. Er ist der Herr der Geschichte. Menschliches Versagen hindert Gott niemals daran, Gutes zu wirken. Und Jeremia glaubt ihm das. Er vertraut seinem Schöpfer, dass der einen guten Weg für ihn bereithält, der zwar durch Leiden führen mag, aber zu einem guten Ende kommt. Und das befähigt ihn zu diesem Insidergeschäft, den Ackerkauf zu Anatot. Und es befähigt Jeremia dazu, Hoffnungsträger für sein Volk zu sein. Denn um anderen Hoffnung zu geben, brauchen wir selbst Hoffnung. Eine begründete Hoffnung. Menschen hoffen ja auf alles Mögliche. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass Menschen auch auf allerlei Illusionäres hofften. Dass es beispielsweise nie mehr Krieg geben würde. Dass die Amerikaner stets an unserer Seite stehen würden. Dass man sämtliche Konflikte mit Stuhlkreisen und Gesinnungsmanagement lösen kann. Und all das setzt voraus, dass Menschen im Letzten rational handeln und ihre Emotionen und ihr Unterbewusstes kontrollieren können. Und nicht zuletzt, dass sie im Kern edel, hilfreich und gut seien. Jeremia denkt das nicht. Er sieht realistisch, was er von den Babyloniern zu erwarten hat. Er hat grundsätzlich einen nüchternen Blick auf menschliches Handeln, schon von Amts wegen. So ein Prophet, der lebt stets gefährlich. Selbst seine eigene religiöse Kaste rügt ihn für seinen staatskritischen Kurs. Aber er sieht auch den Herrn der Geschichte und weiß, dass er sein Volk durch die wechselhaften Zeiten geführt hat und dabei stets bewahrt. Das macht Hoffnung, dass er das auch jetzt tut. Jetzt beim babylonischen Angriff und jetzt in unserer Zeit zwischen Wirtschaftsrezession, militärischem Säbelrasseln und großen Migrationsströmen. In chaotischen Zeiten mit großen Problemen wissen wir einen noch größeren Herrn um uns, der uns hält, der vor uns hergeht und der auf krummen Linien gerade schreibt. Glaube an einen großen Gott, das ist der Nährboden für Hoffnung, für eine begründete Hoffnung, wie sie sich in diesem Grund und Boden manifestiert, den Jeremia kauft. Und wir heute hier sind auch solche, die in unserer Zeit solche Zeichen der Hoffnung setzen sollten. Hoffnung, dass unser Gott allen Katastrophen, eigentümlichen Staatslenkern und Krisen zum Trotz diese Schöpfung erhält, bis er wiederkommt. Kirche ist ja GmbH, eine Gemeinschaft mit einer begründeten Hoffnung. Hoffnungsfabrik, nicht etwa Traumfabrik. Das Träumen, das überlassen wir anderen. Wir sagen nicht, früher war alles besser, sondern weil wir glauben, hoffen wir. Wir gehen auch nicht nebeligen Utopien oder Weltrettungsfantasien auf den Leim, sondern wir wandern mit unserem heiligen, liebenden und gnädigen Herrn durch die Zeit. Er ist derselbe, gestern bei Jeremia, heute bei uns und in Ewigkeit. Amen.